Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Dazu begrüßt sie ganz herzlich Anne-Françoise Weber.
In unserer Kultur begrüßen Männer auch Frauen, geben ihnen die Hand. Bei uns ist das kein Problem. Beim Islam geht es um den Glauben. Die Art und Weise, wie man sich begrüßt, spielt da keine wichtige Rolle. Es geht nicht darum, ob man die Hand einer Frau berührt oder nicht. Anders ist das, wenn man sich dabei bestimmte Dinge vorstellt. Erst in diesem Moment begeht man eine Sünde.
Das sagt der Imam Liman Ahar-Fijaji aus Niger. Wichtiger als die Einhaltung strenger Regeln ist für ihn also die Geisteshaltung. Aber so einfach ist es ja doch nicht. Viele Muslime fragen sich, welche Regeln zum Beten, zum Fasten, zur Kleidung sie genau befolgen müssen und wo sie Auslegungsspielraum haben. Diese Frage zieht sich durch unsere heutige Religionssendung. Einen Tag vor Beginn des Fastenmonats Ramadan schauen wir uns an, wie sich Muslime in Predigten, bei Projekten in einem Jugendzentrum oder in einer Psychotherapie mit religiösen und gesellschaftlichen Regeln und Vorgaben auseinandersetzen. In der vergangenen Woche war Bundeskanzlerin Merkel in der Sahelzone unterwegs und hat unter anderem den Niger besucht. Das Land ist im Vergleich zu seinen Nachbarstaaten noch relativ ruhig. Doch die radikalen Islamisten, die in Libyen, in Mali, in Burkina Faso oder in Nigeria an Boden gewinnen, die dringen auch schon in den Grenzregionen Nigers vor. Vor allem die Terrorgruppe Boko Haram hat schon Zehntausende im Niger in die Flucht in andere Landesteile getrieben und hunderte Schulen mussten schon geschlossen werden. Fast alle Bewohner Nigers sind Muslime, aber sie haben eben eine andere Vorstellung von ihrer Religion und wollen verhindern, dass sich ein radikaler, ein dschihadistischer Islam in ihrem Land weiter ausbreitet. Bettina Rühl hat ein Projekt in Agadez im Norden des Niger besucht.
Der Prediger Liman Ahar-Fijaji hält sein Handy in den Raum hinein, damit alle gut hören können, was er abspielt.
Das ist einer unserer Prediger. Er erklärt den Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten und die Konflikte zwischen den beiden Glaubensgemeinschaften. Er ruft sie dazu auf, friedlich zu bleiben. Zwar gäbe es zwischen ihnen einige Unterschiede, aber es trenne sie kein Hass, sondern nur unterschiedliche Vorstellungen darüber, wer Prophet Mohammeds legitime Nachfolger sind.
Der nigrische Imam Fijaji ist Sunnit, wie fast alle Muslime in dem Sahelstaat. In anderen Ländern führen die unterschiedlichen Vorstellungen von Sunniten und Schiiten immer wieder zu blutigen Konflikten. Der Imam will mit seinem Beispiel demonstrieren, wie Gläubige in der Republik Niger gegen religiösen Extremismus und Konflikte arbeiten. In erster Linie mit Predigten, die aufklären und für Frieden werben, statt Hass zu schüren. Live in den Moscheen und über lokale Radiosender. Heute herrscht allerdings auf allen Kanälen Stille. Kein Signal, stellt der Prediger fest. In Agadez ist heute wieder einmal Stromausfall. Die Radiostationen können nicht senden. Häufig müssen Liman Ahar-Fijaji und seine Mitstreiter mit solchen banalen Schwierigkeiten kämpfen. Sie betreiben die religiöse Beobachtungsstelle für die Verhinderung und Bewältigung von Konflikten in Agadez. Imam Fijaji ist Leiter und Mitbegründer.
Die Idee zu einer solchen Institution hatten wir seit dem Jahr 2000, weil wir seitdem im Radio immer wieder davon hören, welche Probleme der religiöse Extremismus anderswo schafft.
Imam Fijaji und andere Prediger im Niger hörten solche Berichte damals in Auslandssendern wie der Deutschen Welle, der britischen BBC oder dem französischen Sender RFI. Obwohl die Probleme noch weit weg waren, hatten sie den Eindruck, handeln zu müssen.
Die Gewalt hat unsere Aufmerksamkeit erregt, weil wir wissen, dass es im wahren Islam keine Gewalt gibt. Der Islam ist eine Religion der Toleranz und des Friedens. Trotzdem hört man immer von Gewalt im Namen des Islam. Deshalb haben wir die islamischen Vereinigungen in der Region Agadez uns organisiert. Wir sind auf die Koranschulen zugegangen. Weil sie die Grundlagen legen, haben wir sie aufgefordert, mit uns zusammenzuarbeiten.
2006 gründeten sie die religiöse Beobachtungsstelle, zu der mittlerweile 23 islamische Vereinigungen gehören und 5 christliche Gemeinschaften. Die meisten davon seien Katholiken, sagt Imam Fijaji, eingewandert aus dem teils christlichen Nachbarland Nigeria.
Jeder ist frei, die Religion seiner Wahl auszuüben. Das sagen die grundlegenden Texte des Islam.
Welten liegen zwischen diesem Islamverständnis und dem, was islamistische Terrorgruppen in den Nachbarländern predigen. Zum Beispiel Boko Haram, die im Nordosten des Nachbarlandes Nigeria, in Kamerun, Burkina Faso und mittlerweile auch mit Überfällen und Entführungen im Süden des Niger Schrecken verbreitet. Der Name bedeutet in etwa, westliche Bildung ist verboten. Die Gruppe setzt sich für die Einführung des islamischen Rechts, der Scharia, in ganz Nigeria ein und für das Verbot westlicher Bildung. Sie ist dafür bekannt, Christen zu töten, ebenso wie Muslime, die sie nicht unterstützen.
Im Air-Gebirge haben wir Moscheen, die sehr alt sind.
Der traditionelle Islam mit vielen Elementen des Sufismus ist für Manu Agali ein wichtiger Pfeiler seines Lebens. Der Mann Anfang 50 gehört zum Volk der Tuareg und ist Leiter der nigrischen Hilfsorganisation Het Tamat. Sie unterstützt die religiöse Beobachtungsstelle über Care Deutschland mit Mitteln des Auswärtigen Amtes. Die Entwicklungen in seiner Heimat machen Agali regelrecht Angst.
Absolut, ja, das ist eine reale Gefahr. Wir beobachten das jeden Tag, die Verbote, die radikale Praxis, das findet mehr und mehr Anhänger. Das zeigt sich an der Kleidung, der Unerbittlichkeit der Regeln, vor allem gegenüber Frauen. Und diese Auslegung des Islam beginnt, unsere traditionellen Praktiken und sogar die Kultur in unserer Region zu verändern.
Agali und der Leiter der religiösen Beobachtungsstelle, Imam Fijaji, machen dafür den Einfluss arabischer Staaten verantwortlich. Die finanzierten seit einigen Jahren massiv den Bau von Koranschulen und Moscheen im Niger. Dort werde dann die wahhabitische Lehre gepredigt, der Glaube einer islamischen Bewegung, die im 18. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel entstand. Wahhabiten predigen eine vermeintlich reine, in jedem Fall strenge Lehre. Sie lehnen beispielsweise die Bitte um Fürsprache bei Heiligen ab, was im traditionellen Islam im Niger und vielen anderen afrikanischen Staaten weit verbreitet ist. Und auch der Umgang mit Frauen ist anders.
In unserer Kultur begrüßen Männer auch Frauen, geben ihnen die Hand. Bei uns ist das kein Problem. Beim Islam geht es um den Glauben. Die Art und Weise, wie man sich begrüßt, spielt da keine wichtige Rolle. Es geht nicht darum, ob man die Hand einer Frau berührt oder nicht. Anders ist das, wenn man sich dabei bestimmte Dinge vorstellt. Erst in diesem Moment begeht man eine Sünde.
In einem der Stadtviertel von Agadez steht ein kleiner, sehr alter Lehmbau. Die hellgrün gestrichenen Türen weisen ihn als islamisches Bauwerk aus. Mohammed Risse ist der Vorbeter, ein Mitvierziger mit offenem Blick. Umstandslos erlaubt er das Betreten des Gebetsraumes, selbst einer weißen Frau ohne Kopfbedeckung und in einer Hose. Von seiner früheren, rigorosen Anschauung ist wenig geblieben. Imam Risse war vor einigen Jahren Anhänger extremer Wahhabiten. Jetzt gehört er zur religiösen Beobachtungsstelle, predigt Toleranz und Frieden.
Bevor ich Wahhabit geworden bin, habe ich verschiedene Religionen ausprobiert. Ich war bei den Katholiken, den Protestanten, den Zeugen Jehovas. Ich habe mich der muslimischen Gemeinschaft Tijaniya angeschlossen. Und als die Wahhabiten in die Region Agadez kamen, bin ich zu ihnen gegangen. Ich habe sogar aus wahhabitischen Büchern gepredigt. Aber mit der Zeit wurde mir klar, dass es in dieser Religion keine Toleranz gibt und dass es nicht der Glaube sein kann, den Prophet Mohammed gelehrt hat, weil der keine Gewalt gepredigt hat. Deshalb habe ich mich von den Wahhabiten zurückgezogen und habe mich der religiösen Beobachtungsstelle für die Verhinderung und Bewältigung von Konflikten angeschlossen, der Toleranz wegen.
Als die Mitglieder der Beobachtungsstelle 2006 damit begannen, für Frieden und Toleranz zu werben, hörten sie von Gewalt und religiösen Konflikten nur in weit entfernten Ländern. Die Bedrohung ist immer näher gekommen. Inzwischen sind Anschläge und Massaker in Teilen ihrer Nachbarländer Mali oder Nigeria an der Tagesordnung. Aufklärung, Deeskalation und das Werben für Toleranz sind wichtiger denn je.
Und dass Niger im Kampf gegen den Terrorismus Hilfe braucht, Dieser Meinung ist auch Bundeskanzlerin Merkel. Sie hat bei ihrem Besuch dem Land weitere Unterstützung zugesagt. Im Norden Duisburgs wachsen viele Kinder und Jugendliche in Armut und unter schwierigen Bedingungen auf. Für sie ist es nicht selbstverständlich, ins Kino zu gehen oder in Urlaub zu fahren. Umso wichtiger ist die Arbeit des Jugendzentrums Zitrone. Es bietet nicht nur Freizeitbeschäftigung, sondern auch eine Möglichkeit, sich mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel mit dem Begriff der Ehre. Der ist für viele Jugendliche, besonders aus migrantischen Familien, oft sehr wichtig. Aber er kann sich auch gegen sie wenden, wenn sie im Namen der Familienehre in ihrer Freiheit beschnitten werden. Ein anderes Projekt bemüht sich darum, besonders jungen Muslimen die deutsche Erinnerungskultur näher zu bringen und sich auch mit Antisemitismus zu befassen. Igal Avidan hat sich beide Projekte angesehen.
Susanne Lohaus arbeitet seit 24 Jahren in der Zitrone, einem Jugendzentrum im armen Norden Duisburgs. Hier erlebt die Sozial- und Erziehungswissenschaftlerin immer wieder die Folgen der Ehrenkultur unter Migranten. Jungs unterdrückten oft ihre Schwestern, würden aber auch manchmal selbst Opfer patriarchalischer Verhaltensmuster, erzählt sie. Es sind nicht unbedingt religiöse oder nur muslimische Familien, die ihren Kindern vorschreiben, wie ein richtiger Mann oder eine richtige Frau zu sein haben, um die Familienehre zu schützen, sagt Susanne Lohaus.
Also es ist nicht unmittelbar mit Religion verbunden. Es geht erstmal um eine uralte Tradition, die es noch lange vor monotheistischer Zeit gab. Ja. Und natürlich wird es ganz häufig einfach über Religion auch legitimiert. Nicht nur über den Islam. Es kann auch Menschen geben, denen Religion gar nicht so wichtig ist, die aber diese Tradition von Ehre einfach unheimlich hochhalten.
Zum Beispiel koptische Christen oder orthodoxe Juden, die ebenfalls die Sexualität ihrer Töchter kontrollieren, aber in Deutschland nicht so sichtbar sind wie Muslime. Viele der Jugendlichen, mit denen Susanne Lohaus zu tun hat, stammen aus autoritären Familien. Sie wollen Gedichte schreiben oder malen, ohne dass die Familie ihnen vorwirft, sie seien unmännlich. Sie wollen sich der Mehrheitsgesellschaft anpassen, die sie aber nicht als richtige Deutsche ansieht, sondern als Ausländer, Muslime, Araber oder Türken.
Alle sagen, ich sage es jetzt mal genau in den Worten, wie Sie es auch formulieren würden. Sie sind total, angepisst darüber, wie sie wahrgenommen werden von der Mehrheitsbevölkerung, und zwar als die frauenunterdrückenden Gewalttäter. Und sie sagen, ich bin so nicht. Ja, ich weiß, dass es das Problem in unserer Community gibt. Und ich möchte jetzt aufstehen und dagegen was machen.
Lohaus wollte Jungs mit Migrationshintergrund bei ihrem Widerstand gegen die Fremdsteuerung und Diskriminierung stärken. Daher gründete sie in Duisburg 2011 nach einem Berliner Vorbild das Projekt Heroes gegen Unterdrückung im Namen der Ehre. 70 Jugendliche haben diese Ausbildung absolviert und diese Lokalhelden wirken als Multiplikatoren in Schulen. Der 26-jährige Student Abdul Kader Shahin zum Beispiel. Der Sohn palästinensischer Flüchtlinge aus dem Libanon schloss sich mit 18 Jahren der ersten Gruppe der Duisburger Heroes an.
Weil das Projekt sich mit ehrenkulturellen Milieus befasst und ich so in meinem Freundes- oder Familienkreis nie über diese Thematik sprechen konnte. Der Begriff Ehre, es war ein wichtiges Wort, definitiv. Was aber Ehre genau ist, das hätte ich zu dem Zeitpunkt bestimmt nie definieren können.
Bei Heroes konnte Abdul Kader Shahin auf Augenhöhe über Sexualität diskutieren, über Diskriminierung, Homophobie und Antisemitismus. Manche Väter waren erbost, dass ihre Autorität in Frage gestellt wurde. Aber das waren Einzelfälle, in denen die Projektleiterin Susanne Lohaus erfolgreich vermittelte. Mehr Widerstand rief das Projekt Junge Muslime in Auschwitz hervor, an dem manche Heroes mitarbeiten. Der Projektgründer, der 31-jährige muslimische Lehrer Burak Yilmaz, wuchs genau in dem Duisburger Stadtteil auf, wo heute das Jugendzentrum Zitrone liegt. Seine Freunde erzählten ihm vom Judenhass, den sie in der Koranschule mitbekamen. 2009 erlebte er, wie muslimische Jugendliche, die von einer Anti-Israel-Demonstration kamen, sein Jugendzentrum überfielen und Heil Hitler brüllten. Mit dem Projekt Junge Muslime in Auschwitz verfolgt Yilmaz zwei Ziele.
Mir war es wichtig, Geschichte in der Migrationsgesellschaft lebendig zu gestalten. Wir hatten eigentlich so einen Schlüsselmoment, wo wir Jugendliche bei uns im Projekt hatten, die auf der einen Seite gesagt haben, der Geschichtsunterricht, der holt uns nicht ab. dadurch, dass wir eben familiengeschichtlich kaum etwas mit der NS-Zeit zu tun haben. Und auf der anderen Seite habe ich damals schon mit vielen muslimischen Jugendlichen gearbeitet und habe gemerkt, dass eben nicht nur in der Mehrheitsgesellschaft ein Problem mit Antisemitismus herrscht, sondern eben auch in der muslimischen Gesellschaft.
Das Projekt bietet den Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Familiengeschichten zu thematisieren. An drei Wochenenden lernen sie etwas über die Nazizeit in Duisburg, den Nahostkonflikt und islamistische Propaganda. Sie reisen nach Auschwitz, sprechen mit einem ehemaligen Häftling und führen Tagebuch über ihre Eindrücke. Diese verarbeiten sie später in ein Theaterprojekt, das sogar in der jüdischen Gemeinde Duisburg aufgeführt wurde. Abdulkader Shahin interessierte sich schon früh für die NS-Zeit und reiste 2012 mit der ersten Gruppe nach Auschwitz, wo die Duisburger Jugendlichen an einer Gedenkveranstaltung mit israelischen Schülern teilnahmen.
Ich hatte wirklich irgendwo so einen Gewissenskonflikt, weil ich nicht wusste, was ich empfinden soll. Warum? Weil auf der einen Seite hat man natürlich die Juden, die über den Zweiten Weltkrieg nicht nur verfolgt, sondern systematisch getötet und ermordet wurden. Das ist eine Sache, da hat man die Empathie als Mensch nun mal. Und dann hat man wiederum auf der anderen Seite natürlich in dem Fall die eigene Biografie der Familie, die dann auch irgendwo resultierend daraus, was in Europa passiert ist, dann auch nochmal Leid erfahren hat im Nahen Osten. Wiederum man aber auch dazu sagen muss, wenn man das rationalisiert, dass auch die Israelis kein einfaches Leben haben. Ich habe Traurigkeit empfunden, ich habe Hass empfunden. Hass, weil ich die Fahnen gesehen habe. Da waren Israel-Fahnen und das war so das erste Mal, dass ich sowas hautnah gesehen habe. Und dann kam, glaube ich, so meine Erziehung vom Frühjahr hoch. Habe aber auch im selben Atemzug gewusst, das ist nicht richtig, das jetzt zu empfinden. Ich war komplett durcheinander emotional.
Letztlich sei es gut gewesen, als Deutscher mit palästinensischen Wurzeln an diese Zeremonie mit den Israelis in Auschwitz teilzunehmen, urteilt Abdulkader Shahin heute. Er kehrte 2014 nach Auschwitz als Gruppenleiter zurück und erlebte ähnliche Situationen diesmal ganz cool, wie er sagt. Er konnte sogar die angesichts der Israel-Fahnen aufgebrachten arabischstämmigen Jugendlichen beruhigen. Im entsprechenden Fernsehfilm sagt Shahin, er wollte bei der Zeremonie mit seinem Freund lieber Deutsch als Arabisch sprechen.
Wo ich dann nach Hause gegangen bin, hat eine Riesendiskussion angefangen. Guck mal, wie ihr dargestellt werdet und so weiter und so fort. Mein Papa hat gesagt, guck mal, du siehst aus wie ein Verräter in diesem Beitrag und was sollen die Leute von dir denken? Du wurdest total instrumentalisiert.
Inzwischen akzeptiert der palästinensische Vater Shahins Freundschaft mit Israelis. Durch seine Erfahrungen ist Shahin inzwischen klar geworden, dass die gesamte deutsche Gesellschaft gefordert ist, wenn es darum geht, muslimischem Judenhass hierzulande entgegenzuwirken.
Wenn diese Jugendlichen im Endeffekt als Deutsche akzeptiert und anerkannt werden in der Hinsicht und vor allem auch das Gefühl bekommen, dass sie zu der Gesellschaft gehören, kommt dann auch im selben Atemzug die Verantwortung der Gesellschaft dazu. Ob das jetzt, sage ich mal, geschichtliche Aufarbeitung ist oder Solidarisierung mit den Juden aufgrund der Geschichte hier in diesem Land. Aber wenn ich jetzt einem Jugendlichen nicht das Gefühl gebe, dass er zu dieser Gesellschaft gehört, wird er auch nicht die Verantwortung dieser Gesellschaft auf sich nehmen. Beispielsweise sich gegen Antisemitismus einzusetzen.
Was er bei den Heroes tut. Für Burak Yilmaz ist allerdings eins wichtig. Dass muslimische Jugendliche unter Rassismus leiden, sei noch lange keine Legitimation für Antisemitismus. Darüber spricht er auch mit den jungen Muslimen, die er nach Auschwitz mitnimmt.
Gegen Unterdrückung im Namen der Ehre und gegen Antisemitismus. Igal Avidan hat uns zwei wichtige Projekte im Jugendzentrum Zitrone im Duisburger Norden vorgestellt.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
In den vorigen Beiträgen haben wir gehört, wie sich Muslime in Niger gegen Extremismus einsetzen und wie Jugendprojekte in Duisburg versuchen, starre Ehrbegriffe und Vorurteile gegen Andersdenkende oder Andersgläubige abzubauen. Immer geht es dabei um Toleranz und darum, dass auch im Islam natürlich dieser Toleranzgedanke verankert ist. Einer, der das sehr deutlich sagt, ist der muslimische Theologe Mohandad Khorshid, Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster. Er ist mit seinen Positionen nicht nur gern gesehener Gast bei Konferenzen und Talkshows in Deutschland, Er arbeitet auch mit bei einer Kooperation mit dem ägyptischen Religionsministerium und ist dort an der Weiterbildung von Imamen beteiligt. Außerdem hat der Österreicher mit libanesischen Wurzeln vor kurzem in Nordrhein-Westfalen eine muslimische Gemeinschaft gegründet. Und er wirbt nicht nur für diese Gemeinschaft, sondern überhaupt für sein liberales Islamverständnis in einem eigenen YouTube-Kanal. Seine Auslegungen sind nicht unumstritten und wir wollen uns genauer ansehen, welche Reaktionen er darauf erhält. Ich bin jetzt mit ihm verbunden. Herr Khorshid, fangen wir doch mal im Ausland an. Was ist denn Ihre wichtigste Botschaft an ägyptische Imame? Den Leuten müssen Sie ja den Islam eigentlich nicht erklären, oder?
Den traditionellen Islam brauche ich denen nicht erklären. Allerdings, sie kennen nur diesen traditionellen Islam. Das heißt, Fragestellungen, mit denen wir hier im Westen konfrontiert sind, zum Teil kennen sie diese Fragen nicht oder sie haben Antworten auf diese Fragen, die etwas veraltet sind. Denken Sie zum Beispiel an die Stellung der Frau, denken Sie an Fragen zum Verhältnis zu Nichtmuslimen. Das sind Fragen, wo die Imame dort zum Teil noch überfordert sind, wenn wir uns damit auseinandersetzen.
Aber wie kommt das dann an, wenn da ein Professor aus Deutschland kommt und denen sagt, so, ihr solltet mal vielleicht auch in diese Richtung denken? Ist da nicht immer doch die Gefahr von Paternalismus oder solchen Geschichten?
Ich habe das so erlebt, dass die Imame einfach sehr pragmatisch sind. Das heißt, sie sehen, da kommt ein Professor aus Deutschland und erklärt uns den Islam in Europa und das steigert unsere Chancen, mal nach Europa zu gehen oder dort einen Job zu finden. Und genau diesen Aspekt habe ich gesehen, dass er dazu beiträgt, dass sie offener geworden sind, weil ich immer wieder damit argumentiert habe. Also sie haben manchmal archaische Positionen gerade zur Stellung der Frau eingenommen und habe ihnen gesagt, ja, falls ihr nach Europa wollt und dort als Imame arbeitet, dann ist das ein No-Go, dass Frau nur zu Hause sitzt und nicht arbeitet. Also diese Vorstellung der Rollenvorstellungen. Und dann überdenken die sehr schnell ihre Positionen. Das heißt, das gelebte Leben zwingt schon zu mehr Toleranz und Offenheit.
Wenn wir uns das jetzt im politischen Kontext anschauen, dass das ägyptische Religionsministerium da so eine Kooperation geschaffen hat, dann muss man ja doch auch sagen, die ägyptische Regierung geht mit ihren Kritikern nicht zimperlich um. Und diese Kritiker sind einerseits die Muslimbrüder, andererseits auch eine säkulare Opposition. Trotzdem ist der moderate Islam da auch so ein bisschen das Aushängeschild. Wir sind tolerant und wir sind eben anders als die Terroristen, die wir alle gemeinsam bekämpfen. Und deswegen dürfen wir auch gegen ein paar Menschenrechte verstoßen, wenn ich das mal so ganz platt sagen darf. Haben Sie nicht Angst, da auch ein bisschen benutzt zu werden für so eine Politik?
Ist es keine Frage, dass diese Reformen im Nahen Osten, wie in Saudi-Arabien, Arabischen Emiraten, auch in Ägypten, nicht von der Theologie und nicht aus theologischen Gründen entstanden sind, sondern eher aus politischen, pragmatischen Gründen, wo man zeigen will, wir öffnen uns, wir sind eben tolerant und so weiter. Aber die Öffnung kam von oben, also der politische Wille hat das angeordnet. Das öffnet uns jetzt Türe für Kooperationen, aber für mich jetzt als Theologe, der eine Botschaft hat, ich möchte diesen Reform-Islam möglichst verbreiten, auch in der islamischen Welt. Deshalb drücke ich jetzt ein Auge zu, warum ich diesen Raum bekomme, den ich vor ein paar Jahren sicher nicht hätte bekommen können, weil die politische Lage eine andere war. Aber für mich ist wichtig, die Menschen zu erreichen, damit erst ein Diskurs von unten entsteht, ein Reformdiskurs von unten. Aber die politische Lage ist keine Frage in diesen Ländern, die ich genannt habe. Die sind nicht gerade demokratische Länder.
Aber ist nicht auch sogar die Gefahr, dass ein toleranter Islam ganz intolerant gegen eine andere Auslegung des Islams da eingesetzt wird? Also zum Beispiel gegen die der Muslimbrüder?
Und genau das wäre Widerspruch in sich dann. Also wenn man dann sagt, wir sind tolerant, aber wir tolerieren andere Meinungen nicht, auch wenn diese anderen Meinungen uns nicht gefallen, dann ist das eben keine Toleranz, sondern ein Opportunismus, einfach politische Interessen. Und dagegen bin ich auch, obwohl ich gegen die Muslimbrüder bin, aber ich bin dagegen, dass man irgendwen mundtot macht. Und die politische Lage erlaubt das allerdings in Ägypten so nicht, das so zu artikulieren, weil gerade die Muslimbrüder Brüder als eine terroristische Organisation eingestuft wurde.
Das heißt, die mussten da auch ein bisschen aufpassen, wie sie sich positionieren?
Definitiv. Und ich habe gelernt, man soll Politik Politik lassen und nur über Theologie sprechen. Und da kann man viel mehr erreichen, viel mehr bewirken, mit der Hoffnung, dass die andere Ebene, die politische, irgendwann dann folgt. Aber wenn man damit anfängt, mit Politik, dann verschließt man sich selbst die Türen.
Ja, allerdings ist das ziemlich schwierig, Politik und Religion auseinanderzuhalten. Ja, auch hier. Also wenn wir jetzt auf Nordrhein-Westfalen und ihre neue muslimische Gemeinschaft schauen, da geht es ja auch darum, dass sie ein Ansprechpartner für die Politik sein könnten im Bezug auf den islamischen Religionsunterricht. Das ist doch auch einer der Hintergründe, warum sie diese Gemeinschaft gegründet haben, oder?
Ja, definitiv. Vor allem der Islam ist ja viel vielfältiger und bunter, als wahrgenommen wird und vor allem als von der Politik wahrgenommen wird. Und jetzt kam die Frage, das Beiratsmodell läuft aus im Juli 2019 für das Schulministerium in NRW und das Schulministerium möchte das Modell erweitern, also nicht nur mit den vier großen Verbänden reden, sondern mit anderen Verbänden, und da habe ich gedacht, ja, warum nicht auch diesem etwas offeneren, ja, unter Anführungszeichen liberaleren Islam ein Gesicht geben, und zu meiner Überraschung haben viele Muslime sofort mitgemacht, auch viele, die ich überhaupt nicht kannte, und ich dachte, dann trage ich auch Verantwortung, wenn ich einen gewissen Bekanntschaftsgrad habe unter Muslimen und gewisses Vertrauen genieße, dann warum nicht, um so einen Ansprechpartner für den Staat auch einzurichten.
Nun gibt es aber auch Leute, die Sie dafür kritisieren, weil die sagen, da gibt es einen Interessenskonflikt. Sie bilden als deutscher Hochschulprofessor ja auch die zukünftigen Religionslehrer aus, wenn Sie gleichzeitig einem Verband vorstehen, der da als Gesprächspartner für den Staat dienen soll. Lässt sich das auseinanderhalten?
So oder so gibt es die Interessenkonflikte, genauso auch wie bei den Verbänden, bei den Personen von den Verbänden, die zum Beispiel auch im Beirat bei uns an der Universität sitzen. Zum Teil sind es Studenten von den Verbänden, die entsandt werden in den Beirat, oder Doktoranden, die selber auch eigene Interessen haben. Es ist schwierig, das so auseinanderzuhalten. Für mich ist wichtig, welcher Islam wird hier kommuniziert. Ja, man gibt Raum für einen progressiveren, etwas liberaleren, vielleicht aufgeklärten Islam, und darum geht es. Wenn man jetzt meinen würde, ja, aber dieser Islam wird vertreten von einer Person, die selber die Imame ausbildet oder Religionslehrer, ja, und was ist da negativ daran? Wichtig ist, also im Gegenteil, ich sehe das Positive daran, dass man diesen Islam nicht einfach im luftleeren Raum predigt, sondern wirklich an die Multiplikatoren weitergibt, die wiederum das Gesicht des Islams in der Gesellschaft sein werden.
Sie haben jetzt von positiver Resonanz gesprochen, von Leuten, die beigetreten sind. Es gab aber sicherlich auch inhaltliche Kritik und vermutlich auch Menschen, die sagen, warum noch einen x-ten Verband, das zersplittert die muslimische Landschaft in Deutschland noch weiter, oder?
Da gab es auch solche Stimmen, also die gemeint haben, wozu noch ein Verband, aber ich glaube, die das gemeint haben, die sehen nicht, dass die großen Verbände, mit denen der Staat bis jetzt geredet hat, ein bestimmtes Bild vom Islam vertreten, aber was ist mit dem Rest? Und man weiß ja, dass die großen Verbände gerade für 20% der Muslime endlich sprechen. Was ist mit den anderen 80%? Und der Staat hat immer wieder gesagt, die Unorganisierten sollen sich organisieren, dann bekommen sie auch ein Gesicht in der Politik und eine Stimme in der Politik. Und wir sind in einem demokratischen System, wenn man sich eben nicht organisiert und zu Hause sitzt, und dann ist man halt nicht vertreten. Und deshalb sehe ich das als auch ein demokratischer Akt oder Teil der Demokratie. Es gab andere Stimmen, die meinten, ja, das ist Staatsislam, weil der an der Universität tätig ist, die das gegründet hat, und die Universität ist eine staatliche Institution, aber da sehe ich kein Problem, weil was heißt der Staatsislam? Also der Staat hat mir nicht vordiktiert, welchen Islam ich hier vertrete, sondern das ist meine Überzeugung, meine Positionen, die ich theologisch auch darlege.
Sie werden aber genau für diese Positionen ja auch durchaus von Vertretern der großen Verbände kritisiert, und da wird auch manchmal in Frage gestellt, ob Sie eigentlich überhaupt islamische Theologie lehren und Religionslehrer und Imame ausbilden sollten. Was entgegnen Sie da?
Es geht um Inhalte. Ich sage immer, egal wer was meint, soll mir Argumente bringen. Bis jetzt habe ich nur gehört, ja, das entspricht nicht dem Mainstream des Islams, was auch nicht stimmt. Andere haben gemeint, er ist kein Türke, die Mehrheit der Muslime sind Türken, deshalb soll der Leiter des größten theologischen Zentrums Deutschlands ein Türke sein. Für mich gelten diese Argumente nicht. Bis jetzt habe ich keine inhaltlichen, sachlichen Argumente gehört. Also warum mein Islambild jetzt irgendwie doch nicht dem Islam entspricht. Im Gegenteil, gerade 2016, im März 2016, als der Großscheich von Ägypten, von der Azhar-Universität uns besucht hat, Professor Tayyib, der hat mir gesagt, ich möchte ein Zeichen setzen, dass das, was du machst, und ich kenne deine Positionen, dass das nicht nur mitten in der islamischen Theologie steht, sondern genau dieses Islambild brauchen wir heute. Natürlich aus dem Hintergrund als Reaktion auf IS und vieles mehr, was natürlich solche offenen Positionen begünstigt hat. Und das hat mir viel Legitimation gegeben, dass so eine ganz konservative eigentlich Institution wie der Azhar nach Münster kommt und der Großscheich nach Münster kommt, der im Februar den Papst getroffen hat als Vertreter der Muslime, dass der nach Münster extra kommt und mir viel Legitimation gibt.
Ich meine, das Thema Islam in Deutschland ist ja sowieso immer ein sehr umstrittenes. Jetzt gerade gibt es eine Kontroverse einerseits um diese Ausstellung über muslimische Mode im Frankfurter Museum für angewandte Kunst und um eine Konferenz, die eine Kollegin von Ihnen, Susanne Schröter, die ist keine muslimische Theologin, aber Ethnologin und Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam in Frankfurt, eine Konferenz beruft sie ein nächste Woche zum Thema das islamische Kopftuch, Symbol der Würde oder der Unterdrückung. Und da gab es eben im Vorfeld große Kritik auch von Studierenden, die werfen Frau Schröter antimuslimischen Rassismus vor, vielleicht weil sie sich für ein Kopftuchverbot für Mädchen einsetzt. Das ist ja auch wieder die Frage, wem fehlt da eigentlich die Toleranz aus Ihrer Sicht? Der Ethnologin gegenüber dem Kopftuch oder den Kritikern gegenüber einer anderen Auslegung, einer anderen Sicht auf den Islam?
Naja, was mir wichtig ist, dass egal wer eine Position vertritt, sie aus Prinzip vertritt und nicht aus Opportunismus. Das heißt, ich sehe hier gerade die Studierenden, die meinen, das sind muslimische Gruppierungen, die meinen, wir wollen Frau Schröter mundtot machen, wir wollen nicht, dass so eine Konferenz stattfindet. Also wir sind gegen Meinungsfreiheit. Aber wenn es um ihre eigene Meinung geht, dann wollen sie doch die Meinungsfreiheit haben und die Religionsfreiheit und so weiter. Aber das ist unauthentisch. Wer A sagt, muss auch B sagen. Das gilt genauso für Frau Schröter, wobei ich nachvollziehen kann, weil was Frau Schröter meint, ist kein Kopftuchverbot, ein generelles, sondern nur für Kinder, also für Mädchen im Grundschulalter. Das kann ich ein Stück auch nachvollziehen, weil wir wissen, dass Mädchen in dem Alter sicher nicht sich selbst entscheiden für ein Kopftuch, sondern bekommen das einfach von oben aufgesetzt, von Eltern oder egal von wem. Und da bin ich dafür, dass alle Parteien miteinander reden, und deshalb gibt es ja solche Konferenzen, und finde ich schade, wenn niemand kommt und sagt, wir wollen diese Konferenz nicht, wir sind ja in einem demokratischen Land, zum Diskutieren. Ich habe auch gesehen, dass die Teilnehmerinnen an dieser Konferenz nicht alle gegen das Kopftuch sind, sondern es gibt welche, die Kopftuch tragen, die da am Podium sitzen werden.
Zum Abschluss noch eine Frage zum Fastenmonat Ramadan, der morgen beginnt. Sie legen ja grundsätzlich Wert darauf, dass es im Glauben nicht so sehr um die Befolgung von ganz strengen Regeln geht, sondern dass der wahre Glaube von innen kommen muss. Was bedeutet das in Bezug auf die Fastenregeln des Ramadan? Würden Sie da auch sagen, ist es sekundär, ob jemand jetzt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts trinkt, sondern wichtig ist, wie er sich in diesem Monat verhält? Oder würden Sie schon sagen, dieses Fasten ist eine rituelle Praxis, die ganz zentral ist für uns?
Eigentlich, das hat sogar der Prophet Mohammed selbst beantwortet, als er eines Tages in die Moschee reingegangen ist und hat einen Mann beten gesehen, und der Mann hat alles richtig gemacht, hat gebetet, und der Prophet kam zu ihm und hat ihm gesagt, du hast nicht gebetet, wiederhol dein Gebet. Da hat er nochmal alles richtig gemacht, nochmal sagte ihm, du hast nicht gebetet, und zum dritten Mal dasselbe, sodass alle in der Moschee verwundert waren, was ist hier los, und die haben den Propheten gefragt, und der hat gesagt, er hat die Bewegungen richtig gemacht, aber sein Herz war nicht wirklich an Gott gebunden. Er hat kein Zwiegespräch mit Gott geführt, sondern einfach nur das mechanisch gemacht. Das gilt genauso für das Fasten. Und da hat der Prophet gesagt, wer fastet, aber Leute beschimpft, betrügt, hat er umsonst sich die Mühe gemacht. Das heißt, das Fasten an sich ist kein Selbstzweck, sondern ist eine pädagogische Maßnahme, eine spirituelle Maßnahme auch, um sich spirituell zu entfalten. Und darum geht es. Und deshalb geht es nicht um, ja, um wie viel Uhr habe ich angefangen zu fasten und genau welche Minute habe ich aufgehört. Gerade jetzt in diesen Monaten, im Mai, Juni, wo die Sonne erst um 21, 22 Uhr hier in Deutschland untergeht, da gibt es genug Fatwas, also Rechtsprechungen, die meinen, man kann sich an Mekka zum Beispiel orientieren bis 18, 19 Uhr fasten. Gott schaut nicht auf die Uhr, auf die Minute genau, darum geht es nicht, sondern es geht darum, habe ich mich bereichert, spirituell wie ethisch, habe ich den Monat genutzt, um in mich hineinzukehren und Neues Neues in mir zu entdecken, mit mir abzurechnen, neue Vorsätze zu fassen und so weiter. Darum geht es, und das ist Sinn des Fastens. Und das andere, dass man nicht isst und nicht trinkt, man distanziert sich nur vom Materiellen, um anderes zu entdecken. Wenn man sich nur vom Materiellen distanziert hat, um am Abend wieder alles nachzuholen und das war's, ohne dass eine spirituelle Dimension und eine ethische dabei ist, dann ist das sicher nicht das Fasten, wofür das Fasten gedacht war.
Vielen Dank, Mohammed Khorshid, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Münster und Mitbegründer der muslimischen Gemeinschaft NRW. Sie hören Religion im Deutschlandfunk Kultur. Bei schwierigen psychischen Problemen, bei Erkrankungen wie Depressionen oder auch bei Beziehungskonflikten kann eine Therapie enorm hilfreich sein. Religion muss dabei überhaupt keine Rolle spielen. Aber sie kann sowohl bei den Problemen als auch bei den Lösungswegen mit hineinspielen. Deswegen ist es ganz verständlich, dass manche Muslime gern einen Therapeut oder eine Therapeutin suchen, die ihren Glauben teilt. In Rüsselsheim bei Frankfurt bietet ein muslimisches Ehepaar Psychotherapie an. Ita Niehaus hat sich angeschaut, welche Rolle die Religion für sie und für ihre Patientinnen spielt.
Herr Rüschow, Ja, sind Sie verbunden mit der psychotherapeutischen Praxis? Sie hätten gerne einen Termin. Ja.
Praxisalltag in Rüsselsheim bei Frankfurt. Ibrahim Rüschow hat langjährige Erfahrung als Psychiater und Psychotherapeut. Gemeinsam mit seiner Frau Malika Labdalawi, einer Paar- und Familientherapeutin, bietet er professionelle Hilfe an. Hauptsächlich kommen muslimische Frauen zu ihnen, wie zum Beispiel Jaylan Yilmaz.
Wie geht's Ihnen? Gut verlaufen die Woche?
Ja. War gut.
Ja. Thema war ja, dass wir uns darüber unterhalten haben, wie Sie so Ihre Rollen aufteilen bei Ihren Kindern.
Jaylan Yilmaz, 32 Jahre alt, schlank und in Jeans, möchte ihren richtigen Namen lieber nicht nennen. Die selbstbewusste junge Speditionskauffrau lebt mit ihren beiden Kindern und ihrem Mann in einer kleinen Stadt in der Nähe. Manchmal wird Jaylan Yilmaz alles zu viel. Sie möchte noch besser Familie, Beruf und Partnerschaft unter einen Hut bekommen. Wünscht sich unter anderem von ihrem Mann mehr Unterstützung bei der Kindererziehung.
Wie manage ich das alles, beziehungsweise wie kann ich meinen Mann damit ins Boot holen? Einfach mal auch Rollen zu verteilen. Ich war jetzt diejenige, die immer die Strenge war von uns beiden, ja, gegenüber unseren Kindern. Und mein Mann war eher so der Lockere, ja, macht nichts, hier mal was Süßes, da mal was Süßes, und dass wir da einfach eine Einheit finden.
Ibrahim Rüschow wurde ihr von einer Freundin empfohlen.
Für mich war eine Therapie nichts Schlimmes. Ja, weil viele sagen ja, dann war es Therapie und so. Und natürlich gibt es die beste Freundin oder die Mutter, aber man kann halt nicht alles erzählen. Der dann einfach ein offenes Ohr hat, dann der vielleicht Tipps gibt oder vielleicht sagen kann, warum das so ist, warum du dich jetzt so fühlst.
Vor vielen Jahren konvertierte Ibrahim Rüschow zum Islam. Jaylan Yilmaz hat sich bewusst für einen muslimischen Therapeuten entschieden.
Es gibt halt vieles in der Ehe oder bei uns Muslime, wo ein nicht-muslimischer Therapeut vielleicht erstmal nicht so ganz verstehen würde, warum das so ist. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme einen muslimischen Therapeut, der kennt schon unsere Religion, unsere Tradition, und das ist dann wahrscheinlich viel, viel einfacher dann.
Die meisten sagen, dass sie nicht so viel erklären müssen. Aber auch so, dass sie denken, dass wir hier weniger Vorurteile haben, denen sie auch natürlich hier und da mal begegnen, und dass wir hier ja einfach besser verstehen, was bei Ihnen so los ist zu Hause, in Ihrem Umfeld. Das ist so das Wichtigste eigentlich.
Einige der Patientinnen und Patienten seien sehr fromm, sagt Ibrahim Rüschow, andere dagegen weniger religiös. Die meisten haben Probleme mit dem Partner, mit der Familie oder bei der Arbeit. Viele leiden an Ängsten oder Depressionen.
Letztendlich machen wir auch nichts anderes als andere Therapeuten auch. Von der Art der Therapie, und wir helfen ähnlich oder gleich.
Das heißt, Ibrahim Rüschow und Malika Labdalawi arbeiten gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten gezielt in Gesprächen heraus, was zum Beispiel tatsächlich hinter den Beziehungskonflikten steckt.
Der Patient muss verstehen, warum er zu dem Menschen geworden ist, den er jetzt ist. Und das kann er nur verstehen, indem wir mit ihm seine Biografie aufarbeiten, seine Traumata, seine Erlebnisse, seine Psychodynamik. Und das andere ist, wie führt der Patient sein Leben im Hier und Jetzt? Und da sind viele dysfunktionale Beziehungsmuster, dysfunktionale Verhaltensmuster. Daran arbeiten wir ganz direkt.
Der gemeinsame Glaube spielt keine entscheidende Rolle. Er trägt aber unter anderem dazu bei, Berührungsängste abzubauen.
Das ist natürlich für uns leichter, weil wir da einfach ein gewisses Vertrauen genießen, dass, was wir da hier sagen, jetzt so verkehrt noch nicht sein kann. Dazu kommt noch, wenn ich jetzt eine Frage stelle, haben Sie schon mal überlegt, Ihr Kopftuch abzusetzen, dann denkt die nicht gleich, ich will das Kopftuch wegdiskutieren. Das denkt sie beim Nicht-Muslimischen möglicherweise sehr schnell.
Wenn ich merke, das passt, dann bringe ich das schon rein, wie Sinn des Lebens, wie wenn jemand eine schwere Krise hat, dann auch von Prüfungen zu sprechen, von Prüfungen des Lebens, von einem höheren Sinn. Wenn man den Dingen einen Sinn gibt, dann kann man sie auch viel besser ertragen und viel besser einordnen.
Immer wieder kommt es vor, dass sich die Hilfesuchenden Sorgen machen, ob das, was sie tun, auch islamisch erlaubt ist, haben Ibrahim Rüschow und Malika Labdalawi festgestellt. Und es gäbe durchaus Themen, mit denen sich Muslime besonders auseinandersetzen. Das ausgeprägte Rollendenken etwa oder die starke Bindung an die Herkunftsfamilie. Es falle vielen ihrer Patientinnen und Patienten nicht leicht, sich von den Eltern zu lösen.
Dass Verbote zum Beispiel so hochgehalten werden. Ja, ich darf meinen Eltern nicht widersprechen. Aber im Hintergrund sind dann natürlich die Ängste, die Eltern zu verlieren oder die Angst vor Konflikten. Und dann machen sie alles mit und begründen das durch religiöse Überzeugungen. Was aber, wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt, diese Überzeugung dann verpufft.
Häufig würden auch Tradition und Kultur mit Religion vermischt.
In der Therapie geht es ganz oft um Grenzen setzen. Und dann heißt es, wie, ich kann doch nicht meinem Mann solche Grenzen setzen oder meinen Eltern und so. Und dann nutze ich schon die Religion, um den Patienten diese Schuldgefühle zu nehmen.
Das wichtigste Ziel, die Patienten sollen zu einem inneren Gleichgewicht finden und ihr Leben selbstbestimmt führen können. Ibrahim Rüschow hat die Erfahrung gemacht, dass Beispiele aus der islamischen Überlieferung diesen Prozess unterstützen können.
Die Khadija, die erste Frau des Propheten, die ist eine extrem selbstständige Frau gewesen, die ihn angefragt hat, ob er sie heiratet, die Geschäfte gegründet hat. Und das ist ein Vorbild für alle Frauen. Das ist leicht gesagt. Das Problem ist, die psychologischen Ängste gibt es dann doch noch. Aber es macht Mut.
Jaylan Yilmaz versucht jetzt, Dinge zu verändern und erprobt neues Verhalten im Familienalltag. Sie hat unter anderem gelernt, Verantwortung abzugeben an ihren Mann.
Ich bin viel lockerer geworden, dass ich sage, nee, mach du mal auch oder wir machen das zusammen. Also das zum Beispiel ist sehr besser geworden.
Und vielleicht war dabei doch hilfreich, dass der Therapeut ihren muslimischen Glauben teilt. Ita Niehaus hat uns das Therapeutenpaar Ibrahim Rüschow und Malika Labdalawi aus Rüsselsheim vorgestellt. Diesen und die anderen Beiträge unserer Sendung können Sie noch einmal hören, manches auch nachlesen, auf deutschlandfunkkultur.de/religionen. Und natürlich findet sich alles auch in unserer DLF-Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Anne-Françoise Weber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.